Das Archiv der Straße. Berichte von draußen. Der Hirte. In Episode 3 ging es ums Zwischenmenschliche, diverse Animositäten zwischen Bauern und Hirten, aber auch um die Konkurrenz unter Wanderschäfern selber, was sogar mal so weit ging, dass Jonas Henniger eine Morddrohung erhielt. Aber man kann ja über alles reden. Und was man bei ihm ja deutlich heraushört, er liebt seinen Beruf inklusive aller Herausforderungen und wegen all der Erlebnisse und Unvorhersehbarkeiten, die ihm auf seiner Wanderung widerfahren. Und um die geht es hier. Um Jesus und die Lottozahlen, Archäologen und um Sean, das Schaf. Folge 4, das Diesellamm.
Das ist das Privileg des Wanderschäfers. Er kommt und die Leute erzählen einem ihre kleinen und großen Sorgen und kleinen und großen Geheimnisse. Und wenn ich keinen Bock habe, dann unterhalte ich mich überhaupt nicht. Nein, ich unterhalte mich nicht auf Kommando mit Leuten.
So Begegnungen hattest du jetzt auf deiner Wanderung dieses Jahr?
Also die zwei einprägsamsten, warte, wir laufen ein Stück hoch. Die eine war erst letzte Woche. Aber das sind so Begegnungen, die fügen sich erst nachher so als Bild zusammen. Da ist ein Auto gekommen, mitten auf so einem betonierten Feldweg, beklebt. Das Auto war beklebt mit vielen großen Bildern von so Wölfen. Und das fand ich dann schon spannend. Und der Typ hat halt angehalten. Abends um 4:45, wenn die Schafe nicht richtig fressen wollen, dann werde ich manchmal unruhig. Also wenn ich noch nicht richtig weiß, wo pferche ich und die Schafe sind noch nicht so richtig satt und es wird bald dunkel. Und diese Unruhe überträgt sich auf die Schafe. Und die Schafe wollten nicht richtig fressen und dann hält mich auch noch in dieser Unruhe dieser Typ an mit seinem beklebten Auto. Und dann war es aber so, ich habe gemerkt, okay, ich rede mit dem jetzt. Die Schafe fangen wieder an zu fressen. Na schön, ich kenne mich ja zu gut. Wenn ich den jetzt wegschicke, dann schikaniere ich nur meine Schafe im Kringel rum und suche noch was Besseres zu fressen. Aber wenn ich einfach ruhig bin und mich mit dem unterhalte, dann fressen die genug. Deshalb habe ich ihm zugehört, eine halbe Stunde lang. Er ist Schamane und Heiler. Und ich habe noch nie so viele krasse Verschwörungstheorien, alle möglichen, gemischt mit der Wahl der Nächsten, gemischt mit Donald Trump, gemischt mit was weiß ich. Das Tollste ist eigentlich, dass er will Hogwarts aufbauen und was weiß ich und lauter so Sachen. Und ich bin dann ja schon so pragmatisch. Ich frage dann, ja, wie sieht es mit der Finanzierung aus? Kommt bei so Leuten immer gut. Ja, seine Partnerin, die hat irgendeine Gabe und die spricht mit Jesus. Und weil man nicht einfach Geld kriegt, sagt er ihr die Lottozahlen und dann kauft er sich diese und jene Autos und bedruckt die so und so. Und also es war so schräg. Was mich dann interessiert hat, der Typ hat zwei Wolfshunde, riesengroß, hat sie nicht unter Kontrolle, habe ich im Nachhinein von den Dorfbewohnern erfahren. Jetzt, um das Bild zu vervollständigen, in dem Dorf, das ist nur ein kleines Nest da hinten, nächsten Tag sind zwei Bauern gekommen, da habe ich halt gefragt, was habt ihr für komische Vögel bei euch im Dorf? Dann haben die mir die Geschichte praktisch abgerundet, dass er schon seit 20 oder 25 Jahren in dem Dorf lebt. Lebt halt als früher Hartz IV, jetzt Bürgergeld. Hat eine Frau, die 20 Jahre jünger ist oder 25 Jahre jünger. Also die ist jünger als ich. Die war aus dem Nachbarort und die war im letzten Jahr ihrer Ausbildung und der hat die so bebabbelt, dass sie die Ausbildung abgebrochen hat und die ist jetzt ein Medium und dies und das. Also richtig schräg, richtig, richtig, richtig schräg. Ich habe auch gedacht, so einen hast du schon lange nicht mehr kennengelernt. Und aber die Bauern, das ist dann halt so, dann einerseits in so einem Dorf, das ist ja der bunte Hund, aber andererseits halt gleich unter der Gürtellinie, ah, der und seine junge Frau da, ne, wo du schon fast wieder der Neid raushörst, so, ja, so, und das ist aber wirklich so, und dann kommt der Nächste und erzählt dir wieder eine andere Geschichte, es ist ein großes Puzzle, das interessiert mich jetzt nur mäßig, so, aber es sind dann doch interessante Geschichten, so, die man hört. Eine andere Geschichte ist, was an Neujahr war, da erinnere ich mich noch gut dran, weil das war echt schön. Ich habe abends meinen Pferd gebaut und mir sind die Schafe abgehauen. Sie haben nichts kaputt gemacht, sie haben aber in der Weide, also über einen Kilometer entfernt, einen Apfelbaum gesehen und sind hinspaziert und die waren so über der Kuppe drüber und ja, irgendwann hat der Esel geschrien und der Esel schreit nie. Außer die Herde entfernt sich und der Esel will eigentlich zu mir. Und er weiß nicht, geht er jetzt mit der Herde oder geht er zu mir? Weil der hängt noch am engsten an mir so. Da bin ich mit meinem Hund hinterher gesprungen. An dem Tag war auch der Florian da, mein kleiner 14-jähriger Helfer. Der hat dann Pfirch weitergemacht und ich habe zwei Hunde bei ihm gelassen und ich bin mit einem Hund vorgesprungen. Und habe die Herde geholt. Auf dem Rückweg, es war auch wieder so ein einsamer Feldweg einfach. Kommt ein Auto an. Klapprig, dreckig, so altes Modell, wo du denkst, ha, so eins fährt auch nicht mehr rum. Ist auf jeden Fall ein Bauer. Ist auf jeden Fall ein Bauer, kommt und dann erstmal Vorsicht. Erstmal Vorsicht. Was will der? Erstmal nicht sagen, genau, wo kommt man her und alles. Und dann war es aber irgendwie so, also die Frau ist gefahren, der Mann saß auf dem Beifahrersitz. Dann waren 3 Kinder auf dem Rücksitz in Kindersitze und das vierte Kind in einem hingebastelten Notkindersitz im Kofferraum. Also wie gesagt, einsamer Feldweg und dann habe ich irgendwie gehört, die Frau sagt irgendwas zum Mann. Das war aber auf Englisch. Habe ich halt auch gleich mit dem Englisch angefangen zu reden und das war dann so witzig. Das war ein Archäologe aus Irland. der hat halt eine deutsche Frau geheiratet und die waren das ganz frisch dahin gezogen, in so ein Nest. Nest mit 50 Einwohnern. Und der fand es so, den hat es halt interessiert. Ich habe halt so ein bisschen erzählt, ja, Schäferei, das letzte Raubrittertum. Und ich, auf Englisch fällt es mir viel leichter, die Leute so zu foppen. Ich habe dann gleich gesagt, ah, du bist Indiana Jones und so. Und das hat ihm so gefallen. Und die Engländer können das aber auch viel besser ausdrücken. Der dann gleich ist ausgestiegen und dann habe ich die 4 Kinder alle hintereinander auf den Esel gesetzt und dann haben sie noch ein Bild gemacht und die fanden das so und dann gab es einen echten schönen Sonnenuntergang und die so, ja, yeah, you made my day und so, die können das ja wirklich so, dieses Euphorische. Der Witz war wirklich, die Kinder waren zweisprachig und es waren so richtig Orgelpfeifen, also eins nach dem anderen. Ich habe die Kinder nach den Namen gefragt und ich kann keinen einzigen Namen wiederholen. Die hatten immer einen irischen und einen deutschen Namen, immer Doppelnamen, weil die Eltern haben dann gesagt, ja, wir wussten nicht, bleiben wir in Irland, gehen wir nach Deutschland, besser beides. Das ist eigentlich so das, was mir so gefallen hat. Die Namen, die waren wie eine Melodie. Als die 4 ihre Namen gesagt haben, die waren wie so ganz melodiös. Also wunderschöne irische Namen, Owain irgendwas. Und gut, die haben dann gesagt, der eine hieß Fulk irgendwas und haben sie gesagt, ja, die Deutschen sagen einfach Falk in der Kita und so, halt die Abkürzung. Das war eigentlich ein viel längerer Name, aber das war einfach schön, die Begegnung. Später ist der Florian eben gekommen, hat mir meine anderen 2 Hunde gebracht, das hat halt lang gedauert und hat gesagt, hoi, also im breitischen Schwäbisch halt, das war unglaublich, das Oberschwäbischen, mächtig. Hi, han denkt du verzwingst dein Herd nimmer mit dem einen Hund, ich bring nur mal die anderen. Und so, und dann habe ich mit denen da Englisch geschätzt und dann später haben wir noch so ein bisschen, ja, ich hatte so, ja, als die weg waren, ja, die haben schon ein klappriges Auto gehabt und so. Und das ist halt so, ja, Kinder sind halt teuer und so, als 14-Jähriger. Und so ein trockener Spruch, das war echt. Aber dann hat er schon, der war schon, oh ja, mitten auf dem Feldweg verwischt da welche und die schwätzen dann Englisch und so. Das hat ihn schwer beeindruckt, sowas. Aber das war ein Neujahr. Und das war wirklich schön. Daisy. Die mit den Glocken haben alle Namen. Das sind immer spezielle Schafe. Ich habe hier in der Herde eine Struktur. Das heißt, es gibt einfach Leitschafe, nennen wir das. Es sind jetzt nicht unbedingt meine Schafe mit den Glocken, die Zahmen oder so. Die Leitschafe, das machen die unter sich aus. Also hier gibt es eine klare Hierarchie in der Herde. Und diese Leitschafe, das sind jetzt nicht unbedingt die stärksten oder größten oder so. Das sind einfach, das hat mehr mit dem Charakter und mit dem Kopf, ist eine Kopfsache, sage ich mal, wer der Chef ist. Und die kommen auf meinen Lockruf. Weil die haben einfach gecheckt, okay, wenn wir dem folgen, gibt es frisches Futter. Und dann folgen die anderen nach. Also Schafe folgen immer anderen Schafen. Es ist so, ich lenke die Herde auch durch meinen, in welche Richtung, wie schnell ich laufe oder wenn ich stehen bleibe. Da geht es jetzt nicht weiter, da oben ist Gülle gefahren, deshalb die kommen automatisch hierher. Da brauchen wir gar nicht viel machen. Aber gerade durch die Laufgeschwindigkeit, sage ich mal, lässt sich das ganz gut steuern.
Sag mal, dass die jetzt ein Schaf irgendwo hängen bleibt irgendwo.
Ja, kommt vor. Aber ich vertraue ganz fest drauf auf den Herdentrieb. Nee, das ist schon wichtig. Moment, jetzt gehen sie doch in die Spuren rein. Nee, die halten schon als Herde zusammen. Normalerweise. Ich fürchte. Moment. Ja, hier fressen sie auch nicht rein. Schaut, da ist ein Gülle auf dem Blatt. Deshalb laufen wir hier bloß mal drüber. Aber da ist ganz klar, die wollen hier nicht rein. Wie gesagt, also ich brauche die wegen dem Nebel, die Glocken, aber das sind einfach besondere Schafe. Also von ihr ist die Mutter, die Tochter, die Nichte und so, haben alle Glocken. Das ist eine Familie, die haben alle Glocken. Die andere ist eine Tochter von einem Schaf, das lebt schon nicht mehr. Das Schaf hieß Sean, das Schaf, das war ein ganz besonderes. Sean war immer das Schaf, das als letztes abends in den Pferch gegangen ist. Wenn Sean da war, waren alle da. Sean ist nicht in den Pferch gegangen, also die war immer bei irgendwelchen, wenn irgendwo eine abgesprengte Gruppe gestanden ist, die noch nicht da war, dann war Sean dabei. Also das war schon ein spezielles Tier. Aber es ist nur noch die Tochter von Sean das Schaf da. Sean das Schaf gibt es nicht mehr. Es gibt viele besondere Schafe. Ich habe hier ein Schaf, die haben alle Glöckchen, mehr oder weniger. Das ist Rosi, dann die Tochter Resi, die ist da hinten. Da hinten humpelt ein Schaf, das hat Dreck zwischen die Klauen. Und dahinter ist ein weißes Schaf mit einer kaputten Glocke, aber das sieht man jetzt schlecht. Resi, und dann gibt es, die haben auf jeden Fall, die eine hat dann noch eine Tochter, die andere hat auch eine Tochter drin. Das ist eine gute Linie und man kennt dann seine Schafe. Ich habe verschiedene so Tiere gehabt, die sind leider alle tot. Die Dieselfamilie hatte ich mal, das war eine interessante Story. Es war mal ein Schaf, 2016, ein langschwänziges Schaf, die Schafe hier sind ja alle kurzschwänzig. Ein langschwänziges Schaf, das war noch von meinem Vater, das habe ich von meinem Vater übernommen. Das war schwarz-weiß gefleckt, das war das schwerste Tier der Herde. Und das Schaf hat dann im März gelammt und es war ein Horrortag. Regen und nass und kalt. Ein Lamm war beim Schaf, also hat im Pferch gelammt, ein Lamm war nicht bei der Mutter. Dieses Lamm habe ich dann, also gleichzeitig hat ein anderes Schaf woanders gelammt, Kilometer entfernt. Ich hatte aber mein Auto nicht da und es war alles blöd. Auf jeden Fall, dieses gefleckte Schaf mit den zwei frischen Lämmern mochte eins nicht. Ein anderes Schaf, einen Kilometer entfernt, hatte ein totes Lamm. Dann habe ich das Lamm, das sie nicht mochte, genommen, bin zum anderen Schaf gelaufen, habe dem toten Lamm das Fell abgezogen, habe dem kleinen verstoßenen Lamm das Fell übergezogen und dann hat es das angenommen. Das ist ein Verfahren, das machen wir immer, das Unterstoßen. Das funktioniert gut. Jetzt der Witz dabei, das Lamm hat leider Lungenentzündung bekommen an Tag 2. Ich habe es behandelt, es hat die Lungenentzündung gut überstanden. Also so, dass man es, ja, dass es weiter gut leben konnte. Ich sag mal, nichts Chronisches gekommen etc. Dann, es hatte ja immer noch das Fell auf, sind die Tage wärmer geworden. Und weil das draußen, normal, wenn man eine unterstößt, dann ist sie im Stall oder so. Und das war aber draußen, ist draußen geblieben. dann ist das Fell eingeschnitten, weil es getrocknet ist und es ist eingeschnitten ans Gelenk, ans Schultergelenk. Fliegen sind gekommen und dann waren sofort Maden dran. Ich habe es leider einen Tag zu spät gesehen, da waren schon kleine Maden dran und die hatten sich reingebohrt bis aufs Schultergelenk. Ganz schlimme Sache. Ganz schlimme Sache, kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann hatte ich leider kein Medikament oder Mittel, um das so richtig in den Griff zu kriegen. Und von Neuseeland her kannte ich, okay, nehme ich halt Diesel. Schütte Diesel drüber, also die absolute Rosskur, aber es hat funktioniert. Die Maden waren alle tot, weil das ist das Problem, die müssen dann rauskommen, sonst bleiben die drin und es eitert und heilt nie. Kurz und gut, das Schultergelenk ist zugeheilt und das kleine Diesele, so habe ich es getauft, das Diesellamm war weiblich. Es hat das Schultergelenksmaden überstanden, es hat die Lungenentzündung überstanden, es hat das Unterstoßen überstanden, weg von der Mutter. Dann das andere Lamm von dem gefleckten Schaf war ja bei der Mutter. Und es sind beide Lämmer, waren weiblich, sind getrennt voneinander aufgewachsen, auch in verschiedenen Gruppen. Die sind dann später zwar in der Herde gewesen, aber die hatten ja zwei Mütter und alles war gut. Und dann habe ich mich im Herbst dazu entschlossen, weil es beides gut gewachsene, schöne Lämmer waren. Normal nimmt man nie ein untergestoßenes, das nicht angenommen wurde. Aber da dachte ich, das Lamm hat so eine kleine Geschichte. Das Diesele war echt ein Netzlamm, auch ein bisschen zahm. Okay, ich behalte ich auch als weibliche Nachzucht. Und dann habe ich beide als weibliche Nachzucht behalten. Und im Winter ist die gefleckte Mutter, das schwerste Schaf von der Herde, zusammen mit beiden Lämmern die ganze Zeit rumgelaufen. Die sind an Tag 1 getrennt worden, waren getrennt, sind getrennt voneinander aufgewachsen. Bei Schafen, Schafe nehmen ein Lamm, das weg ist nie mehr an. Aber die haben ganz klar gewusst, wir gehören zusammen, wir drei. Und dann sind die Geschwister und die Mutter immer miteinander rumgelaufen, obwohl die Stiefmutter, also das war dann nicht mehr, das war dann abgesetzt, hat nicht mehr getrunken an der Stiefmutter. Und dann ist es zur leiblichen Mutter und ist mit dem rumgelaufen. Und dadurch, dass ich das halt, also da habe ich viel gelernt durch diese Familie. Und die weiblichen, die haben dann auch wieder Lämmer bekommen, also die haben ein paar Nachzucht ergeben. Mittlerweile leben der Diesel, seine Mutter und die Schwester nicht mehr, das ist schon länger her jetzt. Ja, auf jeden Fall, das ist die Dieselgeschichte. Waren ganz nette Schafe. Aber so dadurch, da sieht man, dass die Schafe dann doch viel mehr wissen, als man denkt. Weil das ist ganz klar, wenn ein Lamm einen Tag von der Mutter weg ist, nimmt sie es nicht mehr an. Dann ändert sich der Geruch und gerade mit dem Unterstoßen und alles. Und trotzdem sind die immer miteinander, jahrelang miteinander abgehangen sozusagen und haben nebeneinander gefressen. Ich weiß nicht, ist das interessant? Ja, erzähl. Ja. Zum Beispiel habe ich ein Schaf markiert, das ist mein bestes Zuchtschaf. Also, aber das habe ich aus Gründen nicht, weil es so eine tolle Leistung bringt, sondern weil es so tolle Charaktereigenschaften hat. Und das war ein Schaf, das hat das zweite Mal gelammt. Und es war so, es war echt bitter, aber es hat alles gut gegangen. An dem Tag haben unglaublich viele Schafe gelammt auf dem Truppenübungsplatz. Unglaublich viele. Und Schneesturm. Und nachmittags ruft mich der Amtstierarzt an. Ja, Herr Henniger, ich sehe, Sie haben Schneesturm. Haben Sie alles unter Kontrolle? Sie sind ja draußen. Wir haben ein gutes Verhältnis, Gott sei Dank, mit dem Amtstierarzt. Und dann habe ich ihm gesagt, wir haben genug Leute, wir fahren alles rein, was rein muss. Und die anderen sind gut versorgt. Und er hat mir einfach vertraut. Und das ist bei so Behördenleuten schon sehr ungewöhnlich, dass die jemand vertrauen. Und an dem Tag haben wirklich sehr, sehr viele gelammt und abends hat ein ganz starker Schneesturm eingesetzt. Ich habe mir der Herde gehütet und dann habe ich gesehen, wie ein Schaf absetzt von der Herde, scharrt, anfängt zu suchen und wollte halt lammen. Und dann habe ich gesagt, ja, such du dir dein Plätzchen, ich hole dich später. Ich bin weitergezogen, hab's vergessen. Und am nächsten Morgen fällt mir ein, oh, da wollte doch noch eine lammen. 15 cm Schnee gelegen, bin ich an die Stelle hingefahren. Na, hat das Schaf, das war vielleicht weiter, also schon weitergelaufen, vielleicht 150 Meter hinter ein paar Felsen, hat seine Lämmer bekommen, aus dem Wind, aus dem Wetter. Was das Bittere dabei war, also die Lämmer waren fit, rundherum ein Halbkreis Raben gesessen, die nur darauf spekuliert, die gehen ja dann an die kleinen Lämmer oder so. Und also wenn man da nicht aufpasst. Und das Schaf hat die Raben im Halbkreis auf Abstand gehalten, hat die Lämmer verteidigt. Und so, es gibt da ein ganz, ganz trauriges Bild von einem Maler, ich weiß nicht mehr, aber das ist bekannt unter Schäfern, einfach ein Lamm und ein Schaf und die Raben hacken an dem Lamm rum. Das ist ein uraltes Bild, aber genauso wie dieses Gemälde war diese Situation, nur dass mein Schaf die Lämmer verteidigt hat. Das hätte es nicht den ganzen Tag können, aber es hat den perfekten Standort gesucht. Windgeschützt, wettergeschützt, es hat selbstständig Zwillinge gelammt, die hatten die Bäuche voll. Und es hat es gegen die Raben verteidigt. Und genau so, solche Schafe züchtig. Deshalb hat dieses Schaf heute eine Markierung. Und wenn da ein schönes Bocklamm rauskommt, wird das mal der Vater für neue Generationen von Lämmern. So züchten wir. Das ist so der Gedanke dahin. Und das kann ich nicht im Stall. Weil im Stall lammt eine nach dem anderen irgendwo im Stroh. Und dann spreche ich sie ein und dann geht es weiter. Und hier und da, Gang rechts, Gang links. Und da sehe ich solche Situationen nicht. Ich habe gar nicht die Chance, auf diese natürlichen Instinkte zu züchten und mir diese Schafe rauszusuchen. Aber hätte vielleicht ein Veterinär dieses Tier gesehen und gesagt, oh, die muss in den Stall. Dieses Schaf war topfit, die Lämmer waren topfit. Absolut gesund, absolut natürlich. Aber man muss es als Mensch aushalten. Man muss es sehen, okay, die stehen da im Schnee. Man muss es aushalten. Und wenn es dem Tier schlecht geht, dann tue ich es in den Stall. Dann kümmere ich mich drum. Aber wenn es ein Tier gut aushält, dann soll es auch die Chance haben, draußen zu überleben. Ziemlich radikal, gell? Also die Bauern machen sich eh immer schon lustig jetzt. Die haben ja alle mitgekriegt. Ich bin hier auf die Winterweide gezogen und ich gehe immer noch die gleiche Route mit den gleichen Bauern und Leuten, die mich kennen. Und damals bin ich das erste Mal runtergezogen. Und da habe ich gesagt, ja, ich komme mit meiner Herde, meine Frau ist daheim. Geburtstermin, also es ist schwanger, Geburtstermin ist im März, wenn ich wieder daheim bin. So, das war der Stand im ersten Jahr, als ich hier runtergezogen bin. Und mittlerweile, jetzt ist halt das vierte geboren, vor 4 Wochen. Und als Flora geboren ist, das war dann eigentlich witzig. Wir wussten so, also sie kommt um Weihnachten irgendwann. Schwierige Zeit, einfach wettertechnisch, mit der Herde auf Winterweide und Weihnachten war nichts. Und wir wussten aber eigentlich, ist Termin am 21. Und ich habe ganz regulär kütet jeden Tag, bin auch jeden Tag weiterzogen, weil klar, die Schafe müssen raus. Ich habe tatsächlich auch niemand gehabt, der dann wirklich hüten konnte, einspringen, weil die Weide da sehr, ich sag mal, acker- und feldlastig ist und es sehr eng hergeht und man muss sich da schon auskennen. Also es sind keine großen Wiesentäler oder so gewesen. Deshalb, ja, war eigentlich klar, dass ich die ganze Zeit durchhüten werde, auch wenn das Kind geboren ist. Das war eigentlich nicht geplant, dass ich da aussetze, weil wir niemand hatten, der das hätte leisten können. Und unser größter oder mein größter Albtraum war eigentlich, dass die Wehen anfangen morgens um 4 oder so. Und das dann dauert bis um 12, 1 oder so und ich dann halt den Tag nicht los kann. Also es war echt, das war so die schlimmste Vorstellung, dass das Kind über den Tag kommt. Eigentlich hat man so, ja, wäre schön abends oder so. Auf jeden Fall war es dann so, Johanna hatte am 26. schon so ein bisschen Vorwehen. Und beim vierten Kind, da weiß man dann schon so, ja, also okay. Am 27. war alles noch ruhig. Aber ich hatte eben dann am 28. schon morgens, also ich habe dann schon so reagiert, dass ich morgens den Pferch gebaut habe, wo ich abends hinkomme. Also ich habe nicht die Netze hingelegt, sondern ich habe den Pferch gebaut, fertig gebaut. Einfach nur, um immer sicher zu sein. Jetzt war es so. Ich bin morgens gegangen und Johanna war ganz happy und alles gut. Und um 14 Uhr hat sie mich angerufen. Ja, sie hat so alle 10 Minuten Wehen, alles gut. Ich brauche nicht kommen, weil es ist, 10 Minuten sind einfach noch lang. Und ich habe dann gesagt, ja, ich kann auch nicht kommen. Ich bin jetzt am weit entferntesten Punkt vom Pfirch. Also das wäre jetzt echt weit zum Pfirch. Und dann hat sie, nee, brauchst nicht einsperren, komm ganz normal heute Abend, guckst halt, dass nicht zu spät wird. Es war um 14 Uhr, um 15 Uhr ruft sie mich an. Ja, ich habe jetzt alle 5 Minuten Wehen. Und alle 5 Minuten Wehen und stark. Sperr ein. Und dann bin ich losgelaufen mit der Herde um 14 Uhr. Und ich habe durch ein Waldstück laufen müssen. Und da haben welche Holz gemacht. Und hinterm Wald war der Pfirch. Und da habe ich gesehen, die haben einen Baum gefällt. Und der ist aber hängen geblieben über dem Weg. So ein typischer Hänger. Was gefährlich ist, was mit Seilwinde etc. Zeugs. Und dann bin ich halt kurz hingelaufen und habe gesagt, ja, ich muss mit meiner Herde da durch, meine Frau hat Wehen, wir kriegen ein Kind. Und die war dann so ganz aufgeregt und so, oh, schnell durch unterm Baum, schnell, los, das geht schon. Da bin ich mit der kompletten Herde schön durchgezogen und habe dann die Schafe eingesperrt. Bin dann nach Münzingen gefahren, um 3:45 war ich dann zu Hause. Und um 2 Minuten vor 19 Uhr, also ja, war Flora schon geboren. Also hat sich perfekt schon angepasst an den Hütetag. Was ein bisschen das Problem war, am nächsten Tag, ich habe direkt neben der Bundesstraße gepfercht und ich war schon nervös, weil die Schafe halt um 3 im Pferch sind. Oder um 2:30 schon und dann halt hungrig. Und dann bin ich runtergekommen und es war einfach Nebel zum Schneiden. Und die Bundesstraße ist so gefährlich, da fahren sie immer, also schneller als 100 km/h. Das ist so richtig eine gerade Strecke, also gerade eigentlich übersichtlich, aber durch den Nebel keine 50 Meter gesehen. Und ich habe dann Polizei angerufen und die haben die Straße gesperrt und es war halt wirklich... Bei Nebel gesperrt, die haben zugemacht mit Blaulicht, haben sich quergestellt. Ist einer angedüst gekommen, der wollte nicht halten, der wollte ums Polizeiauto drum rumfahren. Haben sie den erstmal angeguscht. Dann von der anderen Seite kam einer ohne Licht. Lauter so Sachen, haben wir sind dann gut rübergekommen und dann weiter. Also das war so der Klassiker. Brandgefährlich, selbst mit Polizei. Es war einfach brandgefährlich. Und das war alles so direkt noch nach der Geburt. Das war sehr spannend, die Geburt.
Nächste Woche geht es in die weite Welt. Die Bundeswehr fliegt einmal vorbei und es geht um Schafe der Familie Benetton sowie die Ressource Mensch. Im Archiv der Straße nächste Woche in Folge 5. International Shepherd. Ein Podcast von Uwe Kassai, entstanden mit der Unterstützung der Stadt Stuttgart, der Bürgerstiftung Stuttgart und der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Und herzlichen Dank an die Bad Urachal Schäfer-Musik dafür, dass ich ihre Musikeinspielung hier verwenden darf. Das Archiv der Straße 2026.